Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Wovon Magazine wie Landlust und Schöner Leben schreiben, die Sehnsucht, in die Natur zu gehen, Henry David Thoreau hat es gemacht. Er lebte mehr als 2 Jahre in einer Blockhütte am Waldrand und er wurde zum Urvater aller Aussteiger. Vor 200 Jahren in Massachusetts geboren, in Amerika ist Thoreau Kult. In Deutschland ist der Literatur-, Musikkritiker und Schriftsteller Frank Schäfer der Erste, der eine Thoreau-Biografie geschrieben hat. Waldgänger und Rebell. In SWR1 Leute hat er erzählt, dass das Rebellentum bei Henry David Thoreau schon beim Vornamen begonnen hat.
Weil er eigentlich David Henry heißt und die Reihenfolge behagte ihm nicht. Und gleich nach dem Studium, eine der frühen Akte ist eben, ich ändere das jetzt mal und nenne mich eben Henry David.
Muss ich total lachen, als ich das gelesen habe. Dieses Rebellentum, wie weit geht das bei ihm?
Ja, also durch seinen Charakter. Also das ist sozusagen, das bestimmt sein Leben. Das liegt ein bisschen daran, dass er tatsächlich einem Ideal hinterher leben will, dass er, und das ist im Grunde auch das Prekäre bei Thoreau, dass er andere Leute, die diesem Ideal nicht folgen wollen oder die so einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen, einen gewissen Realismus an den Tag legen, dass er das auch absolut nicht verstehen kann. Dass er beispielsweise Emerson, die Figur, die jetzt predigt, geh hinaus in den Wald, du sollst einsam sein, sozusagen, du sollst Einsamkeit pflegen, um zu dir selbst zu kommen, zu kontemplativen Handeln fähig zu sein. Als er bei Emerson sieht, dass er im Grunde der Salonlöwe ist, derjenige, der das absolut nicht lebt, was er so predigt, da wird dann Emerson dann auch zu so einer Figur, die er zumindest kritisiert. Das konnte er wirklich nicht ertragen, wenn einer das Ideal predigte, aber sein Leben,
was anderes gelebt hat. Was war das eigentlich für ein Typ? Beim Lesen hatte ich den Eindruck, Thoreau ist seiner Zeit einfach voraus. Wie ging es Ihnen?
War er, in der Tat, ja. Unter anderem deshalb auch, weil er hat im Grunde das, was so einer wie Emerson, so ein Philosoph, als Ideal gepriesen hat, also zurück.
Die zwei waren sehr gut befreundet.
Genau, und Emerson, muss man sagen, war zu der Zeit der bekannteste US-Literat. Also eine US-Literatur fängt gerade an, sich zu konsolidieren, und Emerson ist die Lichtgestalt und Thoreau ist sozusagen der Atlatus von Emerson. Und dem wird auch ganze Zeit vorgeworfen, dass er im Grunde so eine zweite Emerson-Figur ist. Ja, genau, dass er ihn kopiert.
Und, da hat er sogar Depressionen bekommen irgendwann.
Genau, und musste sich dann eben tatsächlich auch von Emerson ablösen. Und dann gibt es eben tatsächlich so diese Kämpfe, die man auch immer kennt, zwischen Lehrer und Schülern, dass die sich irgendwann auch eine Zeit lang nicht mehr miteinander umgehen können. Am Ende finde ich auch das ganz Schöne, dass die sich dann aber nochmal nach einer Zeit der Differenz und des Streits sich dann aber wieder annähern können.
Wo Sie gerade Lehrer und Schüler sagen, Thoreau war ja auch Lehrer. Er hat in Harvard studiert und dieses fortschrittliche, finde ich, kann man auch in seiner Ausübung des Lehrerberufs festmachen. Wie haben Sie das festgestellt?
Auch eine schöne Geschichte eigentlich. Zwei Schüler oder 3, 4 Schüler nach vorne bittet sie einfach, denen einen Klaps gibt für nichts, weil es eben so absurd ist, eine Sprügelstrafe zu verteilen, seiner Ansicht nach, und sie dann an den Platz schickt und am nächsten Tag dann eben den Job kündigt. Und die Stadt Concord sich geschlossen
total
an den Kopf,
ja,
und sich an den Kopf fasst. Wie kann man in diesen Zeiten, in einer wirtschaftlichen Base, wo man einen gesicherten Job hat, der auch gut bezahlt ist, eines Ideals wegen so einen Job kündigen? Und das ist eben der ganze Thoreau, muss man ehrlich sagen. Also der einem Ideal hinterherlebt.
111 Gründe, Heavy Metal zu lieben, ist nur ein Titel des Musik- und Literaturkritikers Frank Schäfer. Er hat mehr als 40 Sachbücher zu Literatur und Musik veröffentlicht. Vom Lexikon der Rockgitarristen bis zu zensierten Büchern, verbotene Literatur von Fanny Hill bis American Psycho. In SWR1 Leute erzählte der Musikkritiker auch, dass Heavy Metal inzwischen gesellschaftsfähig geworden ist.
Mittlerweile ist es ja schon so, dass diese alte Abneigung, diese alte Idiosynkrasie der Masse gegenüber Heavy Metal, wie es in den 80er Jahren noch war, wo es wirklich noch eine Subkultur war und wo die eigentlich bäh waren, wo man
Hair
mit denen
Metal,
eigentlich
Power Metal,
genau,
und so, alles wurde kategorisiert.
Genau, alles wurde kategorisiert, und der Mainstream wollte damit eigentlich nichts zu
tun haben. Das hat sich ja fundamental geändert. Also mittlerweile schmücken sich ja auch bürgerliche Feuilletons, auch die FAZ beispielsweise damit, dass das neue AC/DC-Album natürlich klassischerweise besprochen wird oder auch weniger bekanntere Bands. Die leisten sich ja mit Dietmar Dart sogar einen Heavy-Metal-Spezialisten im Grunde. Also die Zeiten sind vorbei, das brauchte ich auch im Grunde gar nicht.
Ja, Sie waren eben Gitarrist einer Heavy-Metal-Band Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Salem's Law, wir hören mal rein. Hohe Gitarrenkunst, wohin bringt sie das zurück?
Ja, in die tiefsten 80er Jahre. Naja, okay, in die späten 80er Jahre. Aber in der Tat haben sie gut gewählt. Das war nämlich tatsächlich ein Solo von mir. Und eine Band, die tatsächlich mir erlaubt hat, so etwas zu spielen, wofür ich der Band bis heute noch dankbar bin und wofür ich sie liebe und auch bis heute noch
gut. Sie konnten sich da richtig austoben auf der Bühne, ne?
Offenbar, ja.
Es gibt ja dann immer die großen Fragen, wer ist der Größte an der Gitarre? Über Ritchie Blackmore, dann Jimi Hendrix. Es gibt so viele, die genannt werden. Wer ist es für Sie?
Na, über Hendrix habe ich mal geschrieben. Insofern ist er symptomatisch vermutlich der größte Rockgitarrist, weil er mit der Gitarre all das gemacht hat, was andere nur dann weiterentwickelt haben. Also im Grunde so die...
Als Vorreiter.
Das Geräusch als tatsächlich ernst genommen hat, im Gegensatz zur Note. Früher haben die Gitarristen eben nur Noten gespielt, Töne gespielt und er hat eben Geräusche auch gemacht. Das ganze Spektrum sozusagen der Elektrogitarre ausgeschöpft. Und das haben andere ausdifferenziert, aber das war eher als Erster und insofern ist er vermutlich doch dann der einflussreichste Gitarrist.
Wie ist es bei den Frauen? Joan Jett, Sängerin und Gitarristin. Alice Cooper hat eine Gitarristin in der Band.
Mhm. Ja, großartig. Gerade die Michael Jackson damals ja auch. Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Jennifer Batten, eine großartige Gitarristin. Klar, es kommt auch immer häufiger vor. Eine Zeit lang war es ja so, dass eigentlich nur Frontdamen gesangen, aber mittlerweile gibt es auch tatsächlich Gitarristinnen immer mehr. Und natürlich, das ist eine Entwicklung, die man natürlich nur begrüßen kann. Klar.
Und dass dieser Metal so gesellschaftsfähig geworden ist, wie kam diese Entwicklung? Was glauben Sie?
Ist es vermutlich einfach ein Grund auch, dass sich Metal immer gut verkauft hat und gerade in Zeiten der abnehmenden Verkäufe der Musikindustrie auf einmal Metal für die Industrie von Interesse war, weil der Metal-Kunde, der Metal-Hörer weiterhin ein konservativer Hörer ist und tatsächlich noch Hardcopies kauft. Der kauft eben noch CDs. Und wenn eine große Plattenfirma Interesse daran hat, dann hat auch grundsätzlich das Feuilleton natürlich auch Interesse daran, weil dann Anzeigen geschaltet werden und so weiter.
Wolfgang Inhester ist Experte für Krisenmanagement. Als vor 20 Jahren die A-Klasse im Elchtest umkippte, war er Mitglied im Krisenstab bei Mercedes-Benz. Heute ist er selbstständiger Unternehmensberater, war am Mittwoch zu Gast bei Wolfgang Heim in SWRs Leute. Und er fragt sich, wo bleibt das Krisenmanagement beim Dieselskandal des Verbandes der Automobilindustrie mit Matthias Wissmann an der Spitze?
Wenn man auf die Webseite geht, ich gebe das Wort Diesel ein, dann bekomme ich Standard-Diesel-Messwerte erklärt, wie sauber der ist und so weiter. Aber eine Stellungnahme zum direkten Dieselskandal gibt es dort nicht. Ich finde auch auf den ersten Blick zum Beispiel keine Argumente pro Diesel. Der Diesel ist die sauberste Verbrennungsmaschine, die wir aktuell überhaupt auf der Welt haben. Und die neue 6-Diesel-Norm ist die beste überhaupt. Aber es wird nichts verteidigt, es wird nichts argumentiert. Man duckt sich regelrecht weg, um möglichst nicht gesehen zu werden.
Aber das schadet. Seien Sie, warum ist das so? Das ist doch ein mächtiger Verband. Dahinter stehen die großen Automobilkonzerne. Die haben Einfluss. Da spielt Lobbyismus eine große Rolle. Da könnte man doch, wenn man denn wollte, ganz anders.
Also ich würde mir zutrauen, mit einer sauberen, ehrlichen, authentischen Kampagne in 6 Monaten in Deutschland allen klarzumachen, was der Diesel heute kann. Auch was er nicht kann, die Ehrlichkeit gehört natürlich dazu. Aber er kann viel, viel mehr, als er nicht kann. Er ist viel, viel sauberer, als jeder denkt. Wir diskutieren über Fahrverbote und das ist der sauberste Motor, den wir in der Zukunft brauchen, der noch sauberer werden muss. Und die Industrie schweigt und aus Angst auch vor den Medien, um keine Shitstorms zu bekommen. Und der VDA hat hier schlichtweg versagt.
Aber die nächste Eskalationsstufe ist ja schon vorprogrammiert. Gerichte können oder werden vermutlich sogar entscheiden, dass es ein Dieselfahrverbot für die großen Städte geben wird. Und dann?
es wird nicht kommen. Also das Gericht wird im Februar, glaube ich, nicht so entscheiden können. Das ist die offizielle Aussage des VDA dazu. Ich glaube es auch nicht. Ich denke, wir sind tatsächlich hier in einer Extremsituation, die aber auch viele Städte gar nicht wollen. Also auch der Präsident des Deutschen Städtetages, der Mainzer Oberbürgermeister, sagt, wir können uns keine Fahrverbote in den Städten leisten. Wir brauchen jetzt Lösungen, schnelle Lösungen für eine bessere Luft. Aber die kann nicht dadurch entstehen, dass Dieselautos nicht mehr durch die Stadt fahren dürfen.
Ja, aber dann werden die Gerichte sagen, wir haben uns das lange genug angeguckt. Politiker, Automobilfirmen sagen, wir verbessern was, es passiert nichts. Und vollkommen klar ist, die Gesundheit der Bürger ist wichtiger als plakativ formuliert die freie Fahrt für freie Bürger.
Bin ich 100% bei Ihnen, weil ich will auch eine saubere Luft haben. Wir wollen das alle. Es ist nicht so, dass es da irgendwelche Leute gibt, die da locker vielleicht drüber hinwegschauen können. Das Problem ist nur, dass seit 2010 bekannt ist, wie schmutzig unsere Luft ist und es nichts getan wurde. So, das muss sich die Industrie wirklich ankreiden lassen und zwar massiv. Und da kann man sagen, selber schuld. Man hat nichts getan, man hat politisch nichts getan, man hat es genau dorthin laufen lassen. So, und jetzt will man natürlich über Nacht alles besser machen, was aber nicht geht technisch.
Als Mercedes-Benz vor 20 Jahren mit dem missglückten Elchtest der A-Klasse kämpfte, war Wolfgang Inhester weltweit für die PR-Arbeit des Konzerns zuständig. Zuvor arbeitete er bei Opel im PR-Geschäft. Heute ist Wolfgang Inhester selbstständiger Unternehmensberater und erinnerte sich in SWRs Leute bei Wolfgang Heim die Woche auch an seine Zusammenarbeit mit Franz Beckenbauer, früher gefeiert als einer der wenigen, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde, heute die zentrale Figur im Skandal um die WM-Vergabe.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Wort gäbe, das passend diese Situation beschreibt, wenn man 40 Jahre alles sagen konnte, was man wollte. Es wurde alles akzeptiert, es wurde teilweise frenetisch gefeiert, es wurde belächelt. Also Beckenbauer konnte gar nichts falsch sagen. Er war der Kaiser, unantastbar, und er hatte natürlich auch einen Riesenerfolg. Und dann werden ihm die Füße weggezogen und er ist heute im Prinzip in einem völlig zerstörten Haus, wenn man das mal bildlich sagen
will. Also Sie kennen ihn ja ganz gut. Also so aus der Distanz betrachtet hat er ein paar Fehler gemacht, wo man einfach nur staunend sagen kann, wie geht das? Also zum Beispiel dieses große Interview der Süddeutschen zu einem Zeitpunkt, als schon ziemlich viel kaputt war, da stereotyp zu sagen, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt, ich habe immer blind alles unterschrieben.
Das sind zu Beckenbauer und Becker Sportler. Also die müssen keine Experten für Kommunikation sein, das darf auch keiner erwarten. Die haben auf dem Sportplatz zu funktionieren und besonders erfolgreich zu sein. Und das waren sie. Da haben sie eine tolle Karriere gemacht. Aber wenn sie dann glauben, sie hätten auch das Talent und die Qualifikation in der Kommunikation so agieren zu können wie im Sport, nämlich selbstständig aus dem eigenen Kopf heraus, dann geht das meistens schief. Und das war bei beiden so. Also Beckenbauer hat einfach gedacht, ich gehe als Beckenbauer zu Süddeutschen und ich rede dort wie Beckenbauer. Bauer seit 40 Jahren redet und dann ist das schon alles in Ordnung. Nur der Beckenbauer, der 40 Jahre uns bekannt war, hatte mit dem DFB-Skandal um die Weltmeisterschaft 2006 plötzlich eine andere Konjunktur. Es war plötzlich ein anderes Thema da. Man sah den Beckenbauer plötzlich in einer anderen Bekleidung. Des Kaisers neue Kleider sozusagen. Und plötzlich steht der Kerl nackt da. Und ach, er hat ja Fehler gemacht. Und er sagt die Wahrheit nicht. Und wenn er dann die falschen Berater hat, die sich nicht trauen, ihm ins Gesicht zu sagen, so kannst du es nicht machen, dann läuft er auf einer Schiene, auf der er nicht mehr wegkommt, bis damit, das Elend da ist.
Damit, Herr Inhester, sind wir bei diesem Fedor Radmann, der wieder von außen betrachtet für Franz Beckenbauer Jahre und Jahrzehnte lang die Drecksarbeit gemacht hat.
Man braucht, wenn man, sag mal, der Ästhet ist, der über allem schwebt, brauche ich doch jemand, der mir am Ende unten die Schuhe putzt, wo ich mich gar nicht mehr bücken will. Und diese Kombination, diese Duos, die haben wir sehr oft in der Wirtschaft, die haben wir sehr oft auch in der Sportwelt und auch in der Kunst und Kultur. Und Radmann ist in der Tat seit Jahren der Ausputzer gewesen, von Adidas angefangen bis zum Schluss beim DFB.
Kommt Beckenbauer nochmal auf die Beine? Was denken Sie?
Also ich persönlich würde es ihm wünschen, weil er hat eigentlich keine großen Fehler gemacht, sind wir ehrlich. Er hat sich nicht bereichert, er hat gelogen, das ist ganz schlimm. Da hätte man ihn beraten müssen. Also heute weiß man ja, das ist gerade auch gerichtzeitig in Frankfurt bestätigt worden, dass er offensichtlich nicht die Wahrheit bei seiner Gerichtsaussage gemacht hat. Er wird nicht mehr zurückkommen in der Form, weil er so zerbrochen ist daran auch, dass der Platz nicht mehr da ist.
Jossi Wieler, Schweizer Opern- und Theaterregisseur, ist seit 2011 Intendant der Stuttgarter Oper. Viele enttäuschte Stimmen, als er bekannt gab, dass er zur Spielzeit 2018 Stuttgart verlassen wird. Er bekam zig Auszeichnungen, machte Stuttgarts Oper zum Opernhaus des Jahres und holte internationale Starregisseure nach Stuttgart. Als die aktuelle Spielzeit im Oktober eröffnet wurde, fehlte allerdings der international renommierte Regisseur Kirill Serebrennikov. Er wurde in St. Petersburg verhaftet und steht seit August unter Hausarrest. Ihm wird vorgeworfen, Gelder veruntreut zu haben. Ein politisch motivierter Rufmord, sagt Stuttgarts Opernintendant Jossi Wieler.
Man kann sich ja vorstellen, wie es einem geht, wenn man eigentlich täglich im Theater arbeitet, in sein Theater geht, das Gogol Center, oder unterwegs ist in der Welt und inszeniert und dann über Monate, das ist ja jetzt schon seit Ende August, in der eigenen Wohnung sitzt, er wohnt in Moskau in einer kleinen Wohnung und darf nicht raus, hat eine Fußfessel, hat kein Handy, hat kein Internet und darf nur 2 Stunden am Tag in seinem Quartier spazieren gehen, aber eben nicht mal zu seinem Theater, was er ja leitet. Und das kann man sich vorstellen, dass es einem da nicht besonders gut geht.
Und die Aussichten auf einen fairen Prozess in Russland sind vermutlich gleich null.
So sieht das aus, weil alles, was bisher gelaufen ist, ist ja nicht fair. Dass man ihn verhaftet hat, dass man ihn am nächsten Tag vor Millionen Fernsehpublikum hinter Gitter vorgeführt hat, damit die Leute, das Publikum die Menschen in Russland denken, man stempelt ihn zum Verbrecher. Seine Inszenierung, eine vom Staat gelenkte, und das ist unglaublich. Das hat mit unserem Rechtsverständnis überhaupt nichts zu tun, dass man ohne Verfahren gleich so vorgeführt wird, in einem Schnellverfahren und dann jetzt auch schon zum zweiten Mal vor ein paar Wochen verlängert zu Hausarrest verdonnert wird.
Ja, und jetzt kämpft die Stuttgarter Oper eben mit Hänsel und Gretel für die Kunst der Freiheit. Wie sieht der Kampf aus?
Für die Freiheit der Kunst.
Ja, die Freiheit der Kunst, so natürlich.
Ja, also wir hatten zu Beginn der Spielzeit, war die erste Premiere und die Proben hätten 6 Wochen gedauert, haben sie dann auch, aber eben ohne Regisseur, weil er nicht frei kommen konnte. Wir wussten das ganz lange nicht, ob es vielleicht dann doch noch die Möglichkeit geben könnte, und mussten uns überlegen, wie wir das
machen. Wie haben Sie überbrückt? Wen haben Sie engagiert?
Es wäre ja ein leichtes zu sagen, wir holen eine andere Produktion von einem anderen Theater oder wir machen es selber, oder wir machen eine andere aus dem Repertoire ein Stück. Aber all das wäre dem nicht gerecht geworden, nämlich dass Kirill Serebrennikov in Haft sitzt. Das ist ein Zustand, den wir so im Theater noch nie hatten, dass ein Regisseur nicht reisen darf, seiner Arbeit nicht nachgehen kann, aus politischen Gründen. Der Vorwand sind andere, aber das ist ein Berufsverbot. Und das wollten wir nicht einfach verschweigen, sondern wir wollten damit umgehen und dennoch Hänsel und Gretel zeigen, weil das ja auch geplant war. Und er hat dafür schon einen Film inszeniert, und da haben wir ihn gefragt, ob wir den benutzen dürfen und das drumherum quasi fragmentarisch inszenieren. Und das haben wir dann gemacht und auch ein Rahmenprogramm rundherum, was dann sehr besonders wurde.
Sie war Bundesbildungsministerin und Vizepräsidentin des Bundestags. Heute ist Edelgard Bullmann unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Organisation Atlantikbrücke. 30 Jahre saß sie für die SPD im Bundestag. Im September trat sie nicht mehr an. Am Freitag war Edelgard Bullmann im Gespräch mit Wolfgang Heim in SWRs Leute und nahm Stellung zu dem immer wieder aufkommenden Vorwurf, Politiker sind zu abgehoben und erreichen den Bürger nicht mehr.
Die Mehrzahl, die weitaus größte Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen wohnt und lebt in ihrem Wahlkreis. Wir sind natürlich dann immer einen großen Teil der Zeit hier in Berlin, aber das ist ja nicht unser ganzes Leben.
Sie haben auch Wahlkampfarbeit immer gepflegt?
Aber sicher, ich habe meinen Wahlkreis auch immer gepflegt. Und dass ich 30 Jahre lang immer wieder direkt gewählt worden bin in meinem Wahlkreis, zeigt ja auch, dass das die Bürgerinnen und Bürger Hannovers auch so gesehen haben. Und dass ich mich wirklich nicht nur gekümmert habe, sondern ich war eben auch da, ich war erreichbar, ich war ansprechbar, und das finde ich auch wichtig. Also ich habe habe immer gespürt, dass ich ein sehr großes Vertrauen genieße. Und ich halte das, die Glaubwürdigkeit und dass man auch Vertrauen genießt, halte ich für eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, auch eine gute Politikerin zu sein.
Politiker, Politikerinnen haben vor allem, wenn sie auch eine bestimmte Funktion ausfüllen in ihrer Partei, einen extrem eng getakteten Terminkalender. Ist das insofern auch von Nachteil, weil man irgendwann überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommt?
Das ist richtig, was Sie sagen. Deshalb sage ich meinen jüngeren Kollegen und Kollegen, macht eines etwas anders. Ich habe ganz selten mal ein freies Wochenende gehabt. Und ich empfehle Ihnen immer, versucht euch wirklich im Monat ein Wochenende auf jeden Fall zu reservieren. Vielleicht auch manchmal zwei, das wird nicht immer gelingen.
Ja.
Aber dass man genau diese Phase einfach auch hat, wo man wieder Distanz hat. Ich kann sehr gut umstellen, also mental umstellen. Das heißt, wenn
von
ich
Job
mit,
auf Privatleben?
Nein, nicht nur das, sondern auch in Gesprächen. Wenn ich mit jemandem rede und spreche, dann konzentriere ich mich voll auf dieses Gespräch und auf die Person. Das ist, glaube ich, hat mich sicherlich davor bewahrt, diese kritische Selbstdistanz, die man braucht, auch zu seiner eigenen Arbeit zu verlieren. Die habe ich glücklicherweise immer behalten. Und ich habe auch glücklicherweise immer einen Kreis um mich herum gehabt, die dann auch gelegentlich einfach auch Hinweise gegeben haben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das hat.
Diese mediale Dauerbeobachtung, unter der ein Spitzenpolitiker steht, war das mal ein Problem für Sie?
Die fand ich schon etwas nervend, gebe ich ehrlich zu. Ja, vor allem, ich finde sie dann nervend, wenn man den Eindruck hat, es geht gar nicht mehr. Das Gegenüber, also auch die Medien, haben gar kein Interesse daran, wirklich in der Sache selbst genau zu wissen, was gewollt ist, was erreicht worden ist, was die Wege dahin sind.
Sondern
es geht im Grunde genommen nicht um den Austausch, sondern darum, im Grunde genommen zwei Positionen aufeinander zu hetzen. Das halte ich für problematisch für die Demokratie, wenn man nur noch in Schlagzeilen Sätzen miteinander argumentiert und diskutieren kann. Das ist nicht gut. Ich muss auch manchmal erklären können. Und das ist schwierig geworden in unseren Medien.
Ein Superreicher fordert, den Spitzensteuersatz dringend zu erhöhen. Josef Rick verdient als Immobilienunternehmer jährlich mehr als 1 Million Euro und besitzt mindestens 30 Millionen. Er gilt damit als Superreicher. Und die Reichen haben besonders gute Möglichkeiten, richtig Steuern zu sparen. Er hat das in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim Anfang der Woche ausführlich beschrieben.
Wenn Sie Arbeitnehmer sind, dann gibt es da nicht viele Möglichkeiten. Ich kenne zumindest keine großen. Aber wenn Sie Einkommen aus Vermögen beziehen, sieht es ganz anders aus. Ich kann Ihnen auch kürzlich aus der jüngsten Vergangenheit berichten. Ich habe vor 8 Wochen ein Mehrfamilienhaus in der schönen Stadt Münster verkauft. Einen 7-stelligen Betrag. Das ist ja auch eine Stadt, wo die Preise sehr gut sich entwickelt haben. Habe ich vor 20 Jahren gebaut. Ich habe etwa das 2,5-fache der damaligen Kosten bekommen. Also kaufmännisch, wie viel ist das? 60% Gewinn vom Umsatz gemacht. Und diese Art von Gewinn ist auch offiziell völlig steuerfrei, wenn Sie das Haus 10 Jahre besessen haben. Ich freue mich, habe das Geld auf dem Konto. Das Finanzamt sagt, interessiert mich null. Wunderbar.
Ist auch eine Geschichte, die nicht nur Sie kennen, sondern andere Immobilienunternehmer, die in dieser Branche unterwegs sind, auch?
Nein, andere private Immobilienbesitzer sogar. Ja, also wenn Sie jedes Jahr ein Haus für 10 Millionen bauen und es nachher für 25 veräußern können und das machen Sie jedes Jahr, dann haben Sie in 10 Jahren jedes Jahr wieder ein Haus, das Sie steuerfrei veräußern können. Und zwar in, jetzt nehme ich mal diese Größenordnung, 15 Millionen, um mal provokativ zu sein. Und das ist alles steuerfrei. Und die FDP sagt ja sogar, das ist auch gut, dass das steuerfrei ist. Das kann man so finden. Ich finde, nur eine Diskussion sollte darüber stattfinden. Ich glaube, 90% der Bevölkerung findet das nicht unbedingt gerecht, dass man hart arbeiten muss und viel Steuern zahlt und wenn man nur die Kontoauszüge sortiert, nichts zahlen muss.
Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten einen außerordentlich aufgeweckten Steuerberater. Welche Tipps hat der Ihnen noch gegeben?
Ja, möchte Ihnen ein bisschen widersprechen. Der gibt gar keine Tipps, sondern das sind alles Wissen um unsere Steuergesetzgebung und Finanzgerichtsbarkeit. Und dafür ist der Mann da. Ich meine, wenn der mich darauf nicht hinweist, dann begeht er einen Fehler und macht sich sogar strafbar. Ich meine, das ist kein böser Mensch, so wie ich kein guter bin. Der ist auf Ballhöhe, was die aktuelle Steuersituation
angeht. Okay, worauf hat er Sie aufmerksam gemacht, wo man noch mal ein bisschen gucken könnte?
Er macht mich laufend aufmerksam, hat diese Thematik der Körperschaftsteuer Steuer, hat er genannt. Er weist auch darauf hin, dass man zum Beispiel die 25% Abgeltungssteuer besser nutzt, anstatt die Spitzensteuer von 45% zu zahlen. Also wenn meine Frau, die auch Darlehen gibt an unsere Gesellschaft, ihre Zinsen bekommt, dann sagt das Finanzamt, Frau Rick, 25% sind genug. Wenn andere Art von Einkommen kommen oder ich selber einen Kredit gebe, müssen meine Zinsen zum Spitzensteuersatz versteuert werden. Wenn wir das gut finden, dass man Kapitaleinkünfte Zinsen mit 25% versteuert, dann müssen wir es so lassen. Gerecht finde ich das nicht.
Man könnte Krankenschwestern, Busfahrern und Polizisten weitgehend ganz die Einkommensteuer erlassen. Das sagt Josef Rick. Er ist Immobilienunternehmer aus Ratingen, Multimillionär und hat öffentlich eine Diskussion über die deutsche Steuerpolitik angestoßen. Er war die Woche zu Gast in SR1 Leute bei Wolfgang Heim und sprach auch über seine politische Grundhaltung.
Ich bin ja ein starker Anhänger der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft und ein ganz starker Anhänger des Leistungsprinzips. Und da sage ich erst einmal, wie viel Geld verdient wird, ist in weiten Fällen in unserer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung okay. Bei Fußballern muss man manchmal, so kommt man in die Grenzbereiche.
Ist es okay, dass ein Topmanager 10 Millionen im Jahr verdient?
Im Prinzip, wir haben Mechanismen, kann man das im Detail immer diskutieren, aber im Prinzip haben wir dieses Regelwerk, ist es für mich okay. Aber, und jetzt kommt der zweite Halbsatz, genau deshalb muss ich über Steuerpolitik nachdenken, dass diejenigen, die wirklich durch unsere Marktgesetze begünstigt werden, bitteschön auch angemessen, das heißt, je mehr ich verdiene, je mehr zahle ich Steuern, auch Steuern zahlen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das sehen wir ja auch bei den vielen Menschen, die ins Ausland flüchten, die auch keine Steuern zahlen.
Okay, die Steuerseite ist die eine, aber wenn ich trotzdem nochmal auf die Höhe der Einkommen kommen darf. Man hat bei den Top-Managern gesagt, die gehen auch ein großes Risiko ein. Jetzt stellt man fest, die verdienen viele Millionen im Jahr, dann werden sie irgendwann mal rausgeworfen, weil sie den eigenen Laden an die Wand gefahren haben, wie Herr Winkelmann bei Air Berlin. Und der geht mit Minimum 4,5 Millionen Euro vom Hof.
Ja, können wir diskutieren. Meine Meinung ist, da bin ich eher großzügiger. Da sage ich, da gibt es Verträge und wenn wir Verträge nicht mehr einhalten, wird schwierig. Aber wenn Sie wollen, die Winkelmanns sind ja noch gar nicht unser größtes Problem. Dann gehen Sie doch hin zu diesen Private-Equity-Unternehmern, die WMF gekauft haben vor ein paar Jahren. Die haben die Firma gekauft für 700 Millionen, haben 100 Millionen Eigenkapital gehabt, den Rest von der Bank und haben sie nach zwei Jahren für 1,9 Milliarden weiterveräußert. Und da können Sie ganz sicher sein, dass diese Private-Equity-Firma keinen einzigen Euro in Deutschland an Steuern bezahlt hat dafür. Das ist viel schlimmer. Da reden wir über Hunderte von Millionen Einkommen für diese Gruppe von 5 oder 10 Eigentümern, die das hatte.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, haben die deutschen Finanzbehörden keine Möglichkeiten, das zu verhindern?
Nein, mir fehlt der Wille. Wenn dann der Staatssekretär für einen Schäuble im Fernsehen sitzt und sagt, ach, das ist ja alles so schwierig im internationalen Umfeld, die Steuern einzutreiben, sei es für die Privaten, also die Vettels dieser Welt, oder sei es für Apple, von Apple und Google auf der Unternehmensseite, dann kann ich nur sagen, dann tritt bitte zurück. Es gibt Leute, die das können. Wissen Sie, die Amerikaner, das ist ja das kapitalistische Land der Welt, die haben dann eine ganz einfache Methode. Solange du den amerikanischen Pass hast, zahlst du bitte, egal wo du wohnst, amerikanische Einkommensteuer. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest austreten aus unserem Verbund, dann zahlst du eine sogenannte Exit Tax. Das ist eine schöne Sache. 20% aus Vermögen wird sofort einkassiert und dann überlegen sich die Amerikaner das. Warum haben wir das in Deutschland nicht?
Glauben Sie, das wird nochmal diskutiert?
Wir sollten es diskutieren. Deshalb sitze ich ja hier bei Ihnen. Und ich hätte auch gerne, dass Apple 30% Körperschaftssteuer zahlt, beziehungsweise 15% und 15% Gewerbesteuer. Das hätte ich gerne. Warum lassen wir das zu, dass diese Unternehmen hier nichts zahlen und dafür der Ingenieur bei Daimler in der Einkommensteuer nach oben positioniert wird?
Eins gehört. SWR 1.